Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut?
Wieso Steuer ist sehr gut? Das sagen ganz viele.
Wer sagt das?
Stiftung Warentest, Computerbild, Focus Money, Chip, Finanztipp, such dir was aus.
Mega, aber das ist doch bestimmt kompliziert.
Nö, einfach Foto von der Lohnsteuerbescheinigung machen und fertig.
Klingt sehr gut.
Ist sehr gut. Mit Wieso Steuer? Bis zum 31. Juli abgeben.
Diese Folge Fußball MML wird präsentiert von Salzbrenner Würstchen. Das knackige Vergnügen.
Es ist Freitag, der, habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr, welcher.
10. Juli.
Ja, der 10. Juli.
Ja. 8.20 Uhr, Freunde. 8.20 Uhr.
Es ist der Morgen nach dem ersten gespielten Viertelfinale.
Ja.
Uns geht's allen noch einigermaßen gut. Mhm. Nach fast jetzt, wie viel sind das? 4, 5 Wochen WM? Wir halten durch.
Ja, es sind jetzt, glaube ich, 30 Tage oder so. Ja.
Die ersten 30 Wahnsinn. Tage WM haben wir überstanden. Ich wollte aber mal mit was anderem anfangen. Ich wollte mal mit einem Musiktipp hier reingehen.
Ja.
Weißt du, für Hydration Break, wo es viele Beschwerden gab, dass wir einfach über die Musik gequatscht haben, denn viele saßen wie früher mit der Kassette am Radio, als die Top 100 liefen und wollten das mitschneiden. Die wollten das aufnehmen und dann haben wir drüber getanzt und drüber gequatscht. Micky, es gab so viele Beschwerden, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wollte das aufnehmen.
Auch wie früher, so vorm Radio, wenn man dann so einen Track so aufnehmen will. Bei mir war das dann der Opa. Mein Opa Alex, als ich wollte damals die Knight Rider Melodie vom Fernseher mit meinem Kassettenrekorder recorden.
Abfiddeln.
Und dann hört man im Hintergrund, hört man meinen Opa. Was gibt das denn, wenn es fertig ist? Und dann musste ich wieder eine Woche warten, wieder im Hintergrund. Erst hörst du, ein Mann, ein Auto. Was gibt das denn, wenn es fertig ist? So war's. Aber ja. Entschuldige bitte, schön. Lukas.
Musiktipp für alle Leute, die auch dann wieder spät wach waren, wegen Marokko, Frankreich und sich dann morgens aus dem Bett quälen müssen und beim Zähneputzen eigentlich schon gute Laune haben wollen. Ich habe eine Musikempfehlung für euch.
Ja.
Den Rapper Prof mit seinem Album Good Time Boy.
Ja.
Der ist aus Minneapolis.
Ja.
Sensationelle Musik.
Okay.
Kommst du sofort gut drauf.
Ja.
Wurde auch in der Süddeutschen groß empfohlen gestern. Wirklich fantastische Musik. Und ich dachte, gute Nachrichten aus Minneapolis kann man immer mal gebrauchen.
Ja. Absolut. Schreibt unbedingt. Er sich mit P-R-O-V oder wie schreibt er sich?
Wie der Professor. The Prof.
Echt? Also weil
Prof.
Das wird mir nämlich hier nicht angeboten. Mir wird ja Professor Van Dusen, diese Hörspielreihe, angeboten.
Es ist der, einfach.
Dann der Tag mit Albrecht von Lucke. Guck mal da, Prof. Na, welcher?
Ja, Good Time Boy.
Jetzt weiß ich auch, warum du den gut findest. Ich guck mir den gerade an. Ich beschreibe ihn kurz. Der Mann hat ein wild gemustertes Hemd, er hat einen Bart und er hat eine auffällige Sonnenbrille, die er trägt, mit Doppelsteg und Goldrand. Der sieht halt einfach aus wie du als Rapper. Das ist ja wirklich die schlimmste Form von Narzissmus, die mir begegnet ist seit den letzten 8 Stunden. Da habe ich nämlich mit Oliver Polak gepodcastet. Aber trotzdem, also muss ich sagen, toll. Ne? Ich werde es mir anhören.
Sehr schön.
Das ist auch übrigens, ist dir das aufgefallen, Mike? Unser Lukas, der kriegt seine Musikempfehlung nicht wie ich von Niki, die dann irgendeine Serie guckt wie Widow's Bay oder so, sondern Lukas kriegt seine Musikempfehlung aus dem Feuilleton der Süddeutschen.
Ja,
so geht's nämlich hier ab, verstehst du?
Ja, das unterscheidet uns.
Ich wollte es nur retten, nachdem wir ja letzte Woche wegen des Morgenmagazins ja mit Iggy Mel hier reingestartet sind, dachte ich, ich setze mal einfach einen harten Kontrast.
Finde ich gut.
Nee, das finde ich auch
wahnsinnig fühle. Ich kriege ja selten Zuschriften nach einer Sendung, aber in diesem Fall wahnsinnig viele Solidaritätsbekundungen von Menschen, die auch noch nie von Iggy Mel gehört haben und sich als deutlich jünger bezeichneten.
Ja, bezeichneten.
Man muss nochmal sagen, nachdem Micky uns das erzählt hatte, ich hatte das Schlimmste befürchtet. Dann habe ich mir das Video in Ruhe angeschaut.
Es war noch schlimmer.
Und es war noch viel furchtbarer.
Ja.
Es war wirklich die Kulturkollision, weiß ich nicht, am Montag
früh. Ja, aber weil sich doch alle beschwert haben, ja? Aber genau für so eine Scheiße zahle ich doch meine Rundfunkgebühren. Weil dieser Oma-Take, das von unseren Gebühren, also was so die ganzen, so die Twitter-Rechten dann immer schreiben, da sage ich, also das ist doch das erste Mal seit Jahren, dass ich beim ZDF über etwas lachen konnte. Weil diese ganzen Kabarett-Sendungen, die lassen mich ja, wenn ich da mal reinseppe, die lassen mich ja nur fassungslos zurück, als würde ich Telekolleg gucken. Und dann habe ich jetzt endlich mal gelacht. Danke, ZDF. Vielen Dank.
Wenn wir hier schon an dieser Stelle sind, dann möchte ich eine Sache mal loswerden, weil du gerade sagst, so das von unseren Gebühren, das ist ja so eine immer wiederkehrende und schon fast ausrechenbare Reaktion auf bestimmte Dinge, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Ich war ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht von euch da draußen. Ich weiß gar nicht, ob
jetzt Hörer Publikumsbeschimpfung, sehr gut.
Oder, sehr gut, ne? Publikumsbeschimpfung immer gut.
Sehr gut.
Nein, weil wir haben doch das Video dazu gelauncht, dass ich ja unter anderem gesagt habe, dass die FIFA in so vielen Sachen bei diesem WM-Turnier nicht einschreiten konnte und ausgerechnet eben dann in der Causa der zurückgenommenen roten Karte beim US-Team durch den Anruf von Donald Trump bei Gianni Infantino und so weiter und so fort. So, und da war die berechnende Reaktion und oder ausrechenbare Situation die, dass viele gesagt haben, ja, dann boykottiert das dann. Ja, aber immer den Scheiß gucken, trotzdem und so weiter und so fort.
Ja.
Und da war ich insofern ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht, weil was heißt das denn, dass alles, was uns nicht gefällt oder wo wir in irgendeiner Art und Weise einen Missstand entdecken, nur durch Boykott gelöst werden kann? Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen
und übrigens ist ja auch nie
zu wenig.
Und übrigens ja auch nie durch Boykott gelöst wird.
Das auch noch. Ja,
immer wieder feststellen.
Aber das ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu wenig, weil was bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass Ultra als Beispiel, als Fangruppierung, die Woche für Woche immer wieder Missstände auch im Fußball irgendwie aufdeckt beziehungsweise anprangert, dann nicht mehr ins Stadion darf oder sonst was. Ich finde, das eine hat einfach mit dem anderen ganz oft nichts zu tun. Man darf doch Fußball lieben und trotzdem sagen, dass das, was in der FIFA im Moment gerade irgendwie passiert, total korrupt ist.
Sowieso. Also ich meine, natürlich kann sich der Fan anschicken, durch sein persönliches Verhalten die Strukturen zu verändern. Da ist der Gedanke des Boykotts natürlich grundsätzlich kein schlechter. Denn klar behandelt vor allen Dingen Gianni Infantino, der den Fußball vermutlich wirklich nicht liebt, den Fußball natürlich in erster Linie als Produkt, das er möglichst weit an die Leute herantragen will und möglichst viel rauspressen will. Wenn man ihn dann boykottiert, also wenn keiner mehr das Produkt kauft, klar, dass das irgendwie dann auf jeden Fall am ehesten zu einer Verhaltensänderung führen könnte. Und gleichzeitig ist Boykott nicht immer die Lösung aller Probleme, gerade jetzt. Also was ich noch anfügen wollte, und da möchte ich jetzt hier mal persönlich werden. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut zu sehen, dass das Instagram-Reel, das von uns gerade draußen ist, in dem du dich zu meiner großen Überraschung sehr intelligent über die Vorgänge bei der FIFA und den Fußball im Allgemeinen geäußert hast, dass das so erfolgreich, wie man so schön sagt, läuft. Und da muss ich sagen, das ist eine schöne späte Würdigung unseres Freundes Mike, der hier teilweise in den Folgen auf also rüde Art und Weise verbal abgegrätscht wird. Und da muss ich sagen, das fand ich mal einen angenehmen Punkt im Rahmen von MML. Das hat man so ja eher selten, Mike.
Da draußen habe ich noch Freunde, anders als hier. Siehste.
Wo sind deine Leute da draußen?
Ja. Wo sind deine Leute da draußen?
Ja. So ist das. Ja. Also, ich kann natürlich, wie du merkst, mit so viel Lob gar nicht umgehen. Ich bin das gar nicht gewohnt, richtig, hier ehrlicherweise bei MML.
Insofern, keine Sorge, das wird auch in den nächsten, sagen wir mal, grob so 50 Minuten wird das auch so nicht bleiben. Ne?
Deswegen würde ich sagen, um diesen Schock
Entschuldige, der ist mir schon wieder rausgerutscht. Ne?
Um diesen Schock hier so ein bisschen bearbeiten zu können, und ich mich kurz sammeln kann, machen wir kurz Werbung an dieser Stelle. Ja, das ist eine sehr beliebte Kategorie hier bei Fußball.
Zurück auf gewohntes Terrain.
Eine sehr beliebte Kategorie hier bei Fußball MML.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Mein perfektes Timing für die Hydration Break.
Ja, beim Fußball ist es ja so, man braucht eine Hydration Break, weil man sich kurz erholen muss, weil man ein bisschen Wasser braucht. Wasser wichtig, insbesondere dann, wenn es heiß ist und man Sport macht. Und was genauso wichtig, fast noch wichtiger ist als Wasser, oder sagen wir genauso wichtig, ist natürlich der erholsame Schlaf.
Absolut, das ist natürlich immer dann, wenn der Körper quasi den Müll rausstellt, das ist der Schlaf. Wenn man guten, erholsamen Schlaf will, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die dafür verantwortlich sind. Entweder A, man macht nicht mehr den Breakfast Club bei Magenta, dann schläft man sofort länger und besser. Ja. Oder man besorgt sich den Serenizer. The Serenizer we already presented in the movie that I did in the night. This did it with Kurt Russell.
Den Witz haben wir schon gemacht.
Ich wollte mich gerade selber abwürgen, aber da bist du zu schnell gewesen. Nein, der Serenizer ist die hormonfreie Lösung für erholsamen Schlaf. Er hilft dir, schneller einzuschlafen, länger durchzuschlafen und erfrischt sowie energiegeladen aufzuwachen. Ne? Ja. Also das, du siehst, also das ist etwas, was wir alle gerade in unserem Alter nur wirklich sehr, sehr gut in unser Leben einbauen können. Der Serenizer klingt nicht nur, der Serenizer klingt eigentlich viel zu aufregend für das, was es am Ende leistet, finde ich.
Genau. Ja, und man muss dazu sagen, viele Schlafpräparate setzen auf Melatonin oder Beruhigungsmittel, um den Schlaf künstlich zu erzwingen. Der Serenizer hingegen wurde bewusst so entwickelt, dass er den natürlichen Schlaf-Wachrhythmus deines Körpers unterstützt. Insofern ganz gut, weil die klinisch untersuchten Inhaltsstoffe beruhigen. Sie fördern einen tieferen, ungestörten Schlaf und regulieren den natürlichen Schlafrhythmus, damit du morgens eben voller Energie aufwachst.
Mike, und das ist natürlich sehr gut, weil du weißt ja, wie wir beide uns hier immer um unseren Lukas kümmern. Und der findet ja schlecht den Schlaf. Du weißt ja, was das für ein kleiner Radaubruder ist, ne? Wie aufgekratzt er oft noch abends ist. Manchmal wird er nachts wach, dann kommt er noch mit drei Wortspielen. Und dann müssen Mike und ich uns immer antippen und wecken und sagen, wer kümmert sich jetzt um den Kleinen? Der findet wieder nicht in den Schlaf. Der hat schon wieder 8 Wortspiele gemacht. Und jetzt, ne? Und dann haben wir jetzt, wo wir den Serenizer für uns entdeckt haben, da schläft unser Lukas. Der schläft plötzlich durch. Der hat einen gesunden Schlaf. Dann ist er morgens auch nicht mehr so krabetzig, wenn er wach wird. Ne? So ist das ja.
Deswegen ist er in einem Zustand von Ruhe und Entspannung.
Genau.
Hat einen ungestörten, erholsamen Schlaf.
Er ist erfrischt aufgewacht, dank optimierter Schlafqualität. Hat man ja heute schon wieder gemerkt. Ne? Was der schon wieder, der ist das blühende Leben. Ne? Klar und energiegeladen geht's in den Tag ohne die übliche Benommenheit. So, ist das nicht herrlich?
Wer das auch erreichen möchte, geht auf avea-live.com/mml. Da gibt es dann einen Gutscheincode, der heißt MML. Und damit bekommt ihr 15% auf eure nächste Bestellung unter avea-live.com/mml. Dann sind wir, glaube ich, fit. Ne? Wir sind ja jetzt erholsam, fit.
Ja.
Gut geschlafen,
richtig.
Trotz dessen, dass es so früh ist, dann können wir eigentlich auch loslegen, würde ich mal sagen.
Aber sowas von, ne?
Deswegen sage ich an dieser Stelle, dass ich möchte fast schon sagen, weil ich so viele Freunde auch da draußen habe jetzt.
Mike, jetzt reiz es nicht aus, Du reitest auf der Welle des Erfolges, du bist kurz, du steuerst aufs Riff zu, sei vorsichtig.
Okay, dann sage ich einfach nur Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Fußball WMML. Denn wir haben sie immer noch, auch wenn wir sie einen Tag vermisst haben, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Und wie immer an eurer Seite unter anderem Micky Beisenherz.
Ich danke ganz herzlich und ich bedanke mich bei dem Mann, der sagt, ja, ich habe die Bauchtasche von Pietro Lombardi im Eurowings-Flieger gefunden und habe sie ihm zurück nach, wo ist er eigentlich hin? In den Megapark gebracht, hier ist Mike Nöcker.
Vielen, vielen Dank. Ja, der ist in der Tat da. Habe ich gestern noch gesehen.
Und du hast ihm die Bauchtasche mit den 1800 Euro zurückgegeben, ne?
Ja, selbstverständlich. Ja. Ist er der Peter Knebel des Megaparks? Auf jeden Fall.
Wer ist denn Peter Knebel?
Ist das nicht der vom HSV, der seinen Rucksack im Park verloren hat?
Peter Knebel, ohne Scheiß.
Knebelverträge.
Ohne Scheiß, ich habe den komplett vergessen, Peter Knebel. Ja. Ich war gedanklich schon wieder bei Herbert Knebel.
Ja, ich dachte, du warst bei dem Typen mit der Kappe aus der Wochenshow. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es an deinen Augen gesehen. Aus der
Wochenshow?
So,
der war doch nicht bei der. Herbert Knebel war doch nie bei der Wochenshow.
Oder? Nicht?
Nein.
Leute,
was glaubst du? Wer soll die ganze Scheiße denn fressen? Haben Sie einen Rudel hungrige Wölfe auf der Hütte oder was?
So, entschuldige bitte.
Wir begrüßen natürlich Lukas an dieser Stelle auch noch immer und auch das sei zu würdigen in seinem perfekten WM-Outfit mit 2 Tigern auf der Brust. Hier ist Lukas Vogelsang.
Jage 2 Tiger. Ja. Wunderschön.
Lukas, du kommst ein wenig daher wie das Fotoshooting der deutschen Nationalspieler Weiland 2010 vor der WM in Südafrika, die natürlich kurz vor dem Turnier wieder, ging wieder diese Fotoreihe, ging wieder so durchs Internet und die Leute haben gesagt, haben die das damals wirklich gemacht, so Miro Klose, das haben wir, hier haben wir doch auch schon drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, aber das erinnert mich natürlich immer ein bisschen daran, aber du hast es noch als Hemd, bei denen war es halt einfach aufgeschminkt.
Aber das fehlt auch so ein bisschen bei der Nationalmannschaft, ja. Dieser Spirit, ja. Ich erinnere mich an 2008, als der schon wettergegerbte Michael Ballack auf die Zugspitze kraxeln musste.
Stimmt.
Ja, ja. Wie die Huberbürm sind die da hoch.
Haben die da nicht nur einen umgefahren? Vor irgendeinem Turnier haben sie auch noch einen umgefahren, ne? In Südtirol oder so.
Ja.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall dafür, erstens, dass es wieder einen Song gibt vor jeder
WM.
Ja, ja. Mit der Fußballnationalmannschaft. Und die Fußballnationalmannschaft.
Victor Willis von den Village People ist gerade eben gestorben. Und ich glaube, dass der aus Gram, weil die Deutschen so schlecht abgeschnitten haben bei dem Turnier. Vielleicht wage ich mich auch zu weit vor. Aber
Nagelsmann hat den Typen von den Village People getötet. Er hat den auf dem Gewissen.
Genau,
so, jetzt
genau
ist der
so
Ton gesetzt.
Vielleicht ist er auch sauer, weil es keinen Remake gegeben hat. Das wäre ja
auch
bei all der Retro-Welle, die es bei der WM 2026 jetzt gibt. Es sieht ja alles retromäßig irgendwie nach 94 aus. War er vielleicht sauer? Dass es kein Remake von den Village People Far Away in America gegeben hat. So, aber Far Alles Away denkbar. Überm großen Teich bei den US Boys findet ja immer noch die Fußballweltmeisterschaft statt. Wir haben gestern das erste Viertelfinale gesehen. Ein enges, aber am Ende überzeugendes Spiel von Frankreich, die ja jetzt ganz automatisch, weil sie die Ersten sind, die im Halbfinale stehen, natürlich Top-Favorit auf den Titel sind. Ne?
Kurze Zwischenfrage, also du hast völlig recht. Und Frankreich bestätigt das, was die Papierlage schon vor dem Turnier hergegeben hat. Sie sind Top-Favorit auf den Titel. Es gab auch im Grunde genommen nicht ein einziges Spiel, das daran Zweifel gesät hätte. Die einzige Zwischenfrage, fandest du, dass es ein enges Spiel
war? Ich
fand es nämlich gar nicht
eng. Frage, das war ja fast schon obszön dominant. Also man hatte zu jeder Zeit das Gefühl, die haben das komplett unter Kontrolle. Und wenn Marokko dann aufbegehren würde oder es würde mal zu hakeligen Situationen oder Chancen der Marokkaner kommen, legen die einfach eine Schippe nach. Und dann zieht da eine vorne nochmal eine Schraube fest und dann steht es halt 1-0. Und so war es ja auch. Also selbst nach dem verschossenen Elfmeter von Kylian Mbappé, der dann natürlich auch nur gezeigt hat, dass er der legitime Nachfolger von Lionel Messi ist, hat man ja zu jeder Zeit gedacht, wenn die Franzosen wollen oder wenn sie müssen, dann schießen sie das Erste. Und wenn sie dann nachlegen wollen, dann schießen sie auch das Zweite. Und so kam es auch. Ich habe selten so einen überzeugenden Vortrag eines Favoriten gesehen gegen eine Mannschaft, die ja bitte, Micky?
Geheimfavorit ist?
Auch nicht auf der Brennsuppe.
Ach, die sind auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen.
Das ist immerhin der Afrikameister. Das war auch Mickys Geheimfavorit und nicht nur deiner. Und man hat doch wirklich gedacht, also ich weiß nicht, wie ihr in dieses Spiel gegangen seid, aber nach den sehr frischen Eindrücken des Spiels Ägypten gegen Argentinien hatte ich es durchaus für möglich gehalten, dass es ein ähnliches Spiel wird. Dass die Marokkaner es schaffen, durch ihre Schnelligkeit, durch Brahim Diaz, durch Hakimi, da irgendwie Chancen zu kreieren und vielleicht sogar den Lucky Punch zu setzen, dann führen die 1-0, ewig ähnlich auch wie die Ägypter gegen Argentinien. Und dann muss Frankreich sich bewegen. Aber Frankreich hat es wirklich wie die Schlange K gemacht. Die haben denen gar keine Luft zum Atmen lassen. Die haben die erdrückt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass sie es schaffen, Marokko im Keim zu ersticken.
Also eng war es natürlich, wenn ich das nochmal ganz kurz korrigieren darf, eng war es natürlich, weil es so lange 0-0 gestanden hat. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Marokko in irgendeiner Form wirklich gefährlich war, sondern ich bin dann ja vielleicht auch noch ein bisschen quasi im Lichte der Leistung der deutschen Mannschaft gegen tiefstehende Teams dann immer noch so ein bisschen vorgeprägt, dass ich sage, das ist insofern eng, weil es einfach so wahnsinnig lange dauert, bis gegen eine schwächere Mannschaft, und das war Marokko in diesem Spiel, einfach am Tor geschossen wird.
Ich fand's so faszinierend, wieder mal zu sehen, wie unterschiedlich das Spiel laufen kann. Wenn man so privat Fußball spielt, dann weiß man ja auch, was es teilweise für unfassbare Löcher im Mittelfeld geben kann, wo du wirklich auf weiter Flur guckst du 20 Meter links, 20 Meter rechts, vorne, hinten, da ist niemand. Und dann guckst du dir so ein Spiel wie das gestern an, da ist überall irgendjemand. Du hast also nirgendwo Platz. Es ist alles so geordnet, speziell von französischer Seite. Also die Marokkaner sind ja fast nie ins letzte Drittel vorgedrungen. Ganz am Anfang hast du mal gesehen, was Brahim Diaz für ein, wie sagt man so schön, was er für ein Baller ist, wie unglaublich gut er am Ball ist. Aber das allein hat ihm natürlich auch nichts gebracht. Es fehlte auch Saibari vorne, das hat man schon gemerkt. Der hat den Marokkanern tatsächlich gefehlt. Aber sie sind gestern, also wenn ich jetzt sage, erschreckend schwach, dann ist es vielleicht ein bisschen zu dramatisch formuliert, aber sie hatten den Franzosen gestern wirklich nichts entgegenzusetzen und das hat in erster Linie wahrscheinlich was mit der guten Leistung der Franzosen zu tun und weniger mit mangelnder Motivation oder Finesse der Marokkaner. Die Franzosen waren einfach, wie Lukas richtigerweise sagte, so gut, dass sie die Marokkaner komplett abgewürgt haben. War beeindruckend, muss
sie
man echt sagen.
Die Marokkaner, die auch wirklich einen tollen Ball gespielt haben, bis in dieses Viertelfinale hinein, haben in den Franzosen wirklich ihren Meister gefunden und dahingehend hat Mike ja dann auch recht, das Spiel war extrem eng, so wie du es beschreibst. Also man hat das Gefühl, die spielen da auf 80 mal 40 oder auf, weißt du, also so man hat das Gefühl, das ist ein Drittel kleiner, das Spielfeld. Immer steht irgendeiner dem anderen auf den Füßen und sie haben die wirklich erdrückt, sie haben das Spiel eng gemacht. Ich fand es aber dadurch auf so eine ganz komische Art kein gutes Spiel. Also, weil es hat mich gelangweilt, es war mir zu wenig Dramatik, also es war ein Wahnsinnsvortrag von Frankreich, aber ich habe so gedacht, so ein bisschen mehr Drama, Baby.
Ja, ja, ja.
Weißt du, so
absolut.
Irgendwie den Anschlusstreffer
total.
Oder den Ausgleichstreffer oder so eine späte Führung für Marokko, dass Frankreich dann eben mal schauen muss, was ist eigentlich der Plan B, wenn ihre Dominanz nicht funktioniert. Aber es spricht halt für diese Mannschaft und übrigens auch die Evolution dieser Mannschaft, die sich ja anschickt, also die jetzt das dritte Mal in Folge in einem WM-Halbfinale steht, die sich anschickt, das dritte Mal in Folge in ein Finale einzuziehen. 18 gewonnen, 22, ja wirklich, liebe Grüße an Kolo Muani, auf dramatischste Weise verloren. Und jetzt können sie diese Scharte auswetzen. Die haben sich ja nochmal verbessert. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Irgendwann wurde Antoine Griezmann eingeblendet. Und dann habe ich gedacht, ach ja, den gibt es, beziehungsweise den gab es ja auch mal. Der wurde
lustig.
So, ich weiß
hab
gar
ich
nicht, wie
gedacht.
Die Lage ist, ob er verletzt ist oder ob er einfach aus dieser Mannschaft, beendet hat oder ob er einfach in dieser neuen französischen Mannschaft keinen Platz mehr findet. Aber der hat ja auch keine schlechte Saison bei Atletico gespielt und der spielt einfach gar keine Rolle, wegen Rücktritt, wie auch immer. Könnt ihr uns dann gerne in die Kommentare schreiben, aber auf jeden Fall ein Überfußballer, der noch 2018 wirklich elementar war für diesen Weltmeistertitel, Antoine Griezmann, den vermisst man nicht, weil
aber
da
ist
jetzt
halt auch 8 Jahre her.
Ja, aber
2018,
weil da halt,
darf man auch nicht
weil
vergessen.
Ja, aber du musst es doch erstmal schaffen, einen solchen Spieler 1:1 zu ersetzen oder dich auf der Position in Person von Michael Olise sogar noch zu verbessern. Also es ist ja Wahnsinn, was die für einen Fußball spielen. Absolut bezeichnende Szene. Ich weiß auch nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Olise, irgendwann in der zweiten Halbzeit verliert er den Ball auf so jugendspielerhafte Weise und wetzt dann seinem Gegenspieler hinterher und Deschamps ist an der Seitenlinie außer sich und dann bremst Olise ab und macht diese Bewegung. Hey, alles gut, das passiert mir nicht nochmal. Die nächste Szene wird besser. Die nächste Szene war die Vorlage zum 2:0.
Ja, war toll, ne?
Ja. Grundsätzlich sind auch wahnsinnig schöne Situationen zu sehen gewesen und auch Situationen, bei denen man schon durchaus das Gefühl haben kann, Frankreich ist wirklich dran, weil sie nicht nur fantastischen Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, in der Taktikbesprechung von Jan Henkel vor dem 1:0 hat Frankreich innerhalb von wenigen Sekunden den Ball 3-mal verloren und ist 3-mal ins Gegenpressing gegangen und hat ihn in der ersten oder in der zweiten Station wiedergeholt. Und das ist natürlich etwas, was Jürgen Klopp gefällt das, würde ich mal sagen.
Ja,
Gegenpressing, genau sein Ding. Aber natürlich auch zeigt, wie groß der Wille in diesem Team ist.
Total. Ja, es ist völlig anders. Jetzt pass auf, jetzt werden Fußball-MML-Fans aufmerken und sagen, Donnerwetter, es ist völlig anders gelaufen, als ich es vorausgesagt habe.
Oha. Aber du bist ja auch nicht mehr Experte.
Genau, ich kann ja jetzt endlich auch wieder falsch liegen.
Ist wieder einer von uns.
Ich bin wieder sterblich, bin wieder unter den Sterblichen. Ich hatte ja vor dem Turnier angenommen, dass es Frankreich so ergehen würde wie den Deutschen 1994. Also zu viele Egos, zu viele Stars, dass dieses Team sich komplett zerlegt. Und es gibt ja dafür, es ist ja auch, sagen wir mal, es ist ja nicht völlig frei von Evidenz. Aber es ist völlig anders. Es ist völlig anders. Du merkst, die Stimmung im Team ist gut. Mbappé nimmt eine andere Rolle ein, als man sie hätte annehmen dürfen. Er ist auch ein anderer Mbappé, als er bei Real Madrid ist. Auch was seine Rolle im Team, im Kader angeht, auf dem Affenfelsen. Also das ist schon interessant. Und ich bin absolut begeistert. Und Deschamps scheint auch nach, er ist ja jetzt, glaube ich, Rekordtrainer bei Weltmeisterschaften, hat Helmut Schön überholt, was die meisten Länderspielteilnahmen
angeht. Er ist seit 98 dabei, ne? Er ist direkt aus der Weltmeistermannschaft.
Ja, genau.
Als er gefühlt, den Titel gewonnen hat in Frankreich direkt. Aber gefühlt schon,
er hat sich
schon,
einfach gar nicht abgenutzt. Er hat sich einfach, genau, er ist im Grunde genommen, er hat also quasi als Kapitän noch den Pokal hochgehalten, hat sich das Trikot ausgezogen, sofort Sakko an und weiter geht's.
Ja, aber so fühlt es sich doch an.
Ja, hast du die Szene gesehen, die auch bei Instagram natürlich rumging, wie unterschiedlich er so seine Spieler begrüßt? Die sind da irgendwo in so einem kleinen Konferenzraum, da haben sie wahrscheinlich irgendwie Besprechung oder da wird gegessen oder was weiß ich, und dann kommt Michael Olise und er umarmt ihn kurz und herzt ihn und man hat da wirklich so das Gefühl, das ist also sein Sohn, und dann guckt, dann sieht er schon, da hinten kommt gleich der Nächste, und dann guckt er da so ein bisschen kurz so in der Gegend rum nach dem Motto, also vielleicht sieht er mich ja nicht, und dann kommt Theo Hernandez und dann schüttelt er ihm wirklich so ganz kurz und förmlich die Hand und dann so nach dem Motto, weitergehen bitte. Also das wird immer so nach dem Motto, hast du Lieblingskinder?
Er hat aber in einem Interview auch erzählt, dass er lange Probleme hatte mit Olise. Und er musste sich erstmal auch an ihn gewöhnen. Also da hat sich dann auch viel gefunden.
Theo Hernandez übrigens, wenn man das Salz in der Suppe sucht, Theo Hernandez übrigens ist immer noch derjenige, bei dem ich das Gefühl habe, Mensch, defensiv sind die Franzosen vielleicht gar nicht so stark, wie sie dann in einem Finale letztlich dann sein müssten oder auch in einem Halbfinale. Also ich will überhaupt die Euphorie jetzt hier gar nicht bremsen, was Frankreich angeht, will nur sagen, defensiv werden die ganz schön arbeiten müssen, wenn sie tatsächlich Weltmeister werden wollen.
Ja, das ist völlig klar. Da kommen ja auch noch ein paar andere Kaliber um die Ecke. Bei Theo Hernandez, aber da will ich jetzt auch nicht so viel hinein spekulieren, mag es vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass er ja zentraler Teil dieses Prostitutions- und Escort-Skandals ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Ehrenmann wie Didier Deschamps sowas auf privater Ebene gar nicht so sehr schätzt. Aber das ist jetzt wirklich, selbst für MML-Verhältnisse, sehr viel Spekulation.
Also zwei Dinge, weil Micky hat das schöne Bild des Kontrastmittels ja in diesen Podcast eingeführt, weil alles, was wir jetzt bewerten, bewerten wir ja zwangsläufig immer durch die deutsche Brille, weil wir sehen, was uns fehlt. Was uns zur Weltspitze fehlt, was uns an Taktik fehlt, was uns als Obacht-Spielermaterial fehlt. Also man schaut ja jetzt Spiele wie Argentinien gegen Ägypten, wenn die so spät zurückkommen. Und man hat aber in der 79. Minute noch das Gefühl, die kommen nochmal. Also so ging es mir gegen Ägypten nach dem 2:0. Mir war das klar, dass Messi so nicht abtreten wird. Und dass der pure Wille des amtierenden Weltmeisters noch dafür sorgen wird, dass sie zumindest sich in die Verlängerung retten. Nach dem 2:2 war dann auch allen klar, okay, sie werden es auch in der regulären Spielzeit zu Ende bringen. Sie hatten das Momentum auf ihrer Seite. Da ist dann plötzlich dieser Wille spürbar, diese absolute Gier, die der deutschen Mannschaft fehlt. Bei Frankreich ist es natürlich schon allein das spielerische Element, diese vier Weltklasse-Fußballer da vorne, die wirklich, also das, was wir gerne gehabt hätten mit Würz, mit Musiala, also Wusiala, wie es 2024 hieß. Dazu vielleicht nochmal die große Hoffnung, dass Sané nochmal explodiert und Havertz, der Champions-League-Gewinner, so, mit Chelsea natürlich. Aber dass diese vier da vorne funktionieren, wie es vielleicht Frankreich tut. Und Frankreich ist meilenweit weg, auch das ein Kontrastmittel. Aber es ist auch die Bank. Wir haben über die Bank von England schon gesprochen. Es ist auch die Bank der Franzosen. Das ist ja auch obszön. Ja, das ist obszön. Genau. Die sind überbesetzt. Ja. Das geht eigentlich nicht. Und man hat ja immer das Gefühl, so wie wir 2017 gesagt haben, ja, bitteschön, da können wir mit drei Mannschaften zur Weltmeisterschaft fahren in Russland. Die gewinnen wir auf jeden Fall. Die Europa, die U21-Europameister, die Confed Cup-Sieger und die A-Nationalmannschaft. Die
und
sind
jetzt
so weit,
die Spieler aus dem Osten.
Genau, dann sind wir auf Jahre hinaus nicht zu besiegen. Und bei Frankreich ist es so, die haben im Grunde gerade in der Offensive drei Teams dabei. Ja. Und dann kommt plötzlich der ehemalige Mainzer Mateta als Giroud-Lichtdubel, weil sie vorne dann noch eine Kante brauchen, um das über die Zeit zu bringen. Das haben sie aber alle. Spakula kommt, Mateta kommt. Und du denkst immer so, wo holen die diese ganzen Spieler her? Das kann doch nicht wahr sein, dass das alles Franzosen sind. Ich hatte bei mehreren gehofft, dass es zumindest Belgier sind, aber es sind einfach auch Franzosen.
Ja, also wenn man dieses tun, das ist absolut richtig. Also diese Kadertiefe ist brutal. Wenn man sich das Turnier anschaut, dann sind es eigentlich drei Dinge, an denen es auch bei der DFB-Elf massiv gemangelt hat. Und das sind eigentlich drei Punkte, die am Ende dann ein sehr gutes Team, einen Weltmeister auszeichnen. Das sind Wille, Ruhe und Präzision. Kannst auch Präzision ersetzen durch Exzellenz. Am Ende kommt es auf selber raus. Also der unbedingte Wille, das haben wir bei Argentinien gesehen, als sie zurückgekommen sind. Das haben wir auch bei England zum Beispiel gesehen oder Wurscht. Dann haben wir Ruhe. Das, was die Top-Trainer ihren Teams immer beibringen in einer Situation, wenn du zurückliegst, ruhig dein Spiel weiterzuspielen. Ruhig zu sein, nicht fickerig zu sein. Also genau das Gegenteil von dem, was Deutschland gemacht hat. Weil lieber ruhig 4, 5 gute Chancen kreieren, als völlig nervös 30 Viertelgute. Weil da passiert nichts. Und dann kommt Punkt 3 und deshalb kannst du diese Ruhe bewahren, weil du halt eben die Präzision deiner Top-Leute hast. Nenn es auch Exzellenz. Denn zum Beispiel das 3:2 der Argentinier gegen Ägypten, das kam ja nur durch die Exzellenz, durch die Präzision. Die Flanke war gut, der Kopfball war sensationell. Das, was du jetzt hattest durch das Tor von Mbappé, das war natürlich die Ruhe und das Vertrauen auf die individuelle Klasse. Denn in dem Moment, wo Mbappé diesen Ball da reinzirkelt, das machst du natürlich nur, wenn du einen sehr, sehr guten Spieler hast, auf den du vertrauen kannst mit all der Laufruhe. Denn er wurde ja sogar ziemlich gut gedeckt. Es war ja nicht so, als hätte er da meilenweit freigestanden. Der Gegenspieler, Diop oder so, der stand ja recht nah bei ihm. Und trotzdem hat Mbappé den Moment gesehen, dass da eine ganz kleine Lücke war. Und dann hat er gesagt, gut, dann zirkel ich den eben rein. Und das haben wir in Summe so natürlich nicht bei der deutschen Mannschaft. Aber das muss man auch nicht erwarten. Also die deutsche Mannschaft muss auch nicht so gut sein wie die französische jetzt. Das erwartet ja auch niemand.
Was wir aber hatten, war tatsächlich, wie ich finde, eine ganz gute Bank. Das Problem bei uns war nur, dass die Bank in Teilen besser war als die erste Elf. Und wir haben
sogar im Megapark, ne? Angelo Stiller zum Beispiel. Also er hat im Megapark auch mehr überzeugt, muss man jetzt sagen, als beim Turnier.
Ja. Ja, da durfte er auch überzeugen, während beim Turnier. Da hatte er einen Trainer, der gar nicht wusste, was er da auf der Bank hat.
Das ist richtig, ja.
Aber er hat doch eh so eine gewisse Abneigung gegen Angelo Stiller. Also es hat sich doch schon irgendwie in den letzten 2 Jahren herauskristallisiert, wenn man überlegt. Wir haben noch 2024 darüber gesprochen, wer kann denn eigentlich der neue Kroos werden? Und der dann irgendwie Mitte 30-jährige Pascal Groß wird es eher nicht. Der wird nicht das neue Metronom der Nationalmannschaft. Nee, aber wir haben da jemand beim VfB Stuttgart, den sogar Real Madrid schon beobachten ließ, weil er die Ruhe am Ball hat, weil er aus der Tiefe kommt. Den kannst du nur leider nicht mit Pavlovic zusammenbinden, weil dir dann sozusagen, auch das ist ganz alte MML-Weisheit, dann fehlt dir halt dieser Casemiro-Typ, der Wellenbrecher. Mhm. Also du bräuchtest Angelo Stiller und einen, und jetzt zitiere ich Nagelsmann, Worker. Also eigentlich einen jüngeren Andrich, der es dann auch noch ein bisschen besser macht. Diese Spieler findest du nicht, das ist aber auch müßig, drüber zu sprechen. Was wir gerade sehen, ist ja trotzdem der Triumph des Genies über den Alltag. Also das ist ja dieses Turnier. Also wenn wir uns, oder schlimmer noch, wenn sich Gianni Infantino eine WM hätte wünschen können oder malen hätte können, dann wäre das ja genau rausgekommen. Also wir sprechen jetzt über diese Viertelfinals. Wir haben Mbappé mit 8 Toren, Messi mit 8 Toren.
Ja, Wahnsinn.
Haaland stand jetzt mit 7, Harry Kane mit 6, Dembélé hat jetzt auch 5. Also die ganzen Topstars, von denen man gedacht habe, die laufen auf dem Zahnfleisch in die USA. Also die kommen da an, die sind kaputt gespielt von
überspielt, genau,
von,
ja.
Von Club-WM bis Weltmeisterschaft, 60, 70 Pflichtspieler haben die in den Knochen. Und gerade die Jungs performen. Und das ist ja, haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, oder am Montag, das ist ja ein bisschen das, was unter anderem der Nationalmannschaft fehlt. Und dann gibt's natürlich aber dieses, wie heißt das immer, was Lena im Daily sagt, diese talentfreien Attribute. Oder was ist das? Da gibt's doch so einen Begriff für. Also, wenn du schon nicht das Genie auf dem Platz hast, musst du natürlich wenigstens den Willen bringen. Genau. Und hier sehen wir dann aber Momente, wo das Genie, Lionel Messi, mit seiner Mannschaft dann auch noch den Willen paart. Und das siehst du bei Frankreich auch, dieses Wollen. Also dieses zu jeder Zeit um das eigene Können wissen, aber auch das eigene Wollen beschwören. Das finde ich wahnsinnig interessant bei den Top-Teams, die jetzt auch unter den letzten 8 sind, weil das haben sie fast alle gemein.
Ja, ja, absolut, total.
Ich würde mit euch, also ich lasse mal einen Hot-Take raus, jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ich würde trotzdem mit euch gerne darüber reden. Also Hot-Take ist, ich glaube, dass in den nächsten 8 Jahren eine afrikanische Mannschaft Weltmeister wird. Weil ich nämlich finde, dass die afrikanischen Mannschaften extrem nah dran gewesen sind. Also wir haben Ägypten erlebt, die ja mit ein bisschen Spielpech und natürlich einem überragenden Lionel Messi eben dieses Spiel verloren hat und nicht im Viertelfinale gestanden haben. Wir haben jetzt Marokko erlebt, die auf dem Platz eigentlich eine extrem starke Mannschaft hatte und der möglicherweise ein bisschen der Mut gefehlt hat, um gegen Frankreich zu spielen. Wir haben den Senegal erlebt, der es mit Mut versucht hat und daran auch noch so an der einen oder anderen Stelle letztlich knapp gescheitert ist. Alles Kongo. Ist relativ knapp gewesen. Kongo ist knapp gewesen. Was aber passiert ist, dass sie in den letzten 4 Jahren nochmal einen extremen Sprung gemacht haben, weil sie insbesondere defensiv wirklich super stark geworden
total.
Sind. Wir haben 9 Mannschaften in der K.O.-Phase erlebt. Das bringt natürlich ein bisschen auch diese Weltmeisterschaft mit sich, aber nichtsdestotrotz 9 afrikanische Mannschaften in der K.O.-Phase hat es noch nie gegeben.
Wobei die nordafrikanischen Teams da schon noch ein bisschen weiter vorne sind, muss man schon sagen. Also kann man auch noch ein paar andere Mannschaften, auch Algerien oder so, kann man mit reinnehmen. Also ich glaube, diese These ist nicht so weit hergeholt. Alleine Marokko, also sagen wir mal, was so in den letzten 8 Jahren passiert ist, Afrikameister, Halbfinale bei der letzten WM. Also da deutet vieles darauf hin, dass sie auf jeden Fall, sagen wir es mal vorsichtig, ins Finale vordringen werden.
So, ich glaube, also das ist auch eine kleine Schwärmerei. Es ist ja übrigens auch das, was Franz Beckenbauer in den 90ern schon mal gesagt hatte. Er glaubt, dass in den nächsten 20 Jahren ein Weltmeister aus Afrika kommt. Sie sind jetzt sehr nah dran, aber ich glaube, der einzig ernsthafte Titelanwärter in den nächsten Jahren, weil die Mannschaft noch so jung ist und zusammenbleiben kann und jetzt die goldene Generation ist und eben auch 2, 3 Talente hat, die noch besser werden in den nächsten 4 Jahren, ist Marokko. Da siehst du aber, wie weit dann doch der Status quo von den absoluten Top-Teams entfernt ist. Also wenn du so dominiert wirst von Frankreich, und ich würde auch sagen, England hätte ähnlich gut ausgesehen gegen Marokko am Ende, dann bist du von der absoluten Weltspitze noch diesen halben Schritt weg, der dann auch fehlt. Deshalb glaube ich, auch Marokko wird es in den nächsten 8 Jahren nicht schaffen, also in den nächsten 2 Turnieren. Das wäre so mein einziger Anwärter, weil man muss ja auch sehen, die Ägypter hatten jetzt ihren Moment, weil Mo Salah wird wahrscheinlich keine nächste WM spielen. Und da muss man gucken, wer nachkommt oder ob Marmoush überhaupt es schafft, so annähernd die Lücke zu füllen, die ein Mo Salah hinterlässt. Selbes geht für den Senegal. Auch da ist mit Sadio Mané der größte Spieler eigentlich schon auf dem Weg in die MLS, ein bisschen aufs Rententeil. Mhm. Also die hatten ihre großen Momente und die hatten ihre goldene Generation. So wie übrigens auch rund um Drogba die Elfenbeinküste. Da hat man immer gedacht, also in dieser Zeit um 2006, 2010, Elfenbeinküste und Ghana hatten fantastische Teams, haben es nicht geschafft. Deshalb glaube ich, es fehlt das eine Mühe und Marokko ist am ehesten dran. Aber ich sehe nicht, dass eine Mannschaft wie Senegal, Ghana, Algerien oder Ägypten in Zukunft auch nur ins Halbfinale kommen.
Ja, ich glaube, Marokko ist ein guter Kandidat. Ne? Und wir haben die WM in 4 Jahren, die findet dann teilweise in Marokko statt. Und das wäre natürlich der Moment für ein solches Team mit dem Heimvorteil und dieser Euphorie. Und da wird ja, da ist ja irrsinnig was los. Da werden ja auch Stadien gebaut. Also das ist wirklich der totale Wahnsinn. Also das sollte dann wahrscheinlich das Momentum, Wort, das wir lange nicht verwendet haben, sein, um es mit Marokko dann ganz weit zu schaffen.
Es kommt
zumindest
ja
das Finale.
Noch, es kommt ja auch noch eins hinzu, dass du jetzt Spieler hast, die sich ja bewusst für Marokko entscheiden, auch wenn sie in Frankreich oder Spanien geboren und aufgewachsen sind, also wie Bouadi oder Brahim Diaz. Also
Benedikt
sagen,
Hollerbach. Ne,
ja,
so,
ja. Naja, so wie Mitchell Weiser gesagt hat, ich spiele jetzt für Algerien.
Ja.
Das ist mir wichtig. Nein, aber mal ohne Witz, also Spieler wie Brahim Diaz hätten sonst für Spanien gespielt. Bouadi hätte für Frankreich gespielt, aber sie entscheiden sich dann dafür, für Marokko zu spielen.
Ist das der Bandwagon-Effekt, dass man das Gefühl hat, ich will jetzt Teil des geilen Teams sein, dass man sich, aber es kippt natürlich dann irgendwann in die andere Richtung, weil früher auch ein Mesut Özil hätte sich möglicherweise für die Türkei entschieden, denn er ist ja vom Herzen her, wie wir nun wirklich gemerkt haben, mehr Türke, denn Deutscher. Und aber man fällt natürlich auch die Entscheidung, weil man sagt, wo habe ich denn die Wahrscheinlichkeit, also ich meine, sie sind Leistungssportler, wo ist die Wahrscheinlichkeit größer, einen Titel zu holen? Und jetzt kommt so langsam das Ding, dass man denkt, naja.
Lothar Matthäus hat in seiner Aufarbeitungskolumne, also seine Abrechnung mit dem deutschen Fußball, beziehungsweise seine Zukunfts, hat einen Blick in die Zukunft geworfen, was unter Klopp sich ändern muss. Und da hat er unter anderem auch betrauert, dass jemand wie Ibrahim Maser sich für Algerien entschieden hat. Mhm. Und bei Maser war es auch so, dass er gesagt hat, naja, seine Chance jetzt schon, eine WM zu spielen, ist natürlich mit Algerien, dem Herkunftsland seines Vaters, größer als bei der deutschen Nationalmannschaft, wo gerade im zentralen Mittelfeld es ein unglaubliches Gedränge gibt. Ja. Bei Bouadi weiß ich auch, zumindest habe ich das in einem Interview gelesen, der hat auch gesagt, es ist für ihn jetzt schon die große Chance, mit 18 eine WM zu spielen. Und schaut euch doch die Konkurrenz in der französischen Nationalmannschaft an. Wann komme ich denn da mal zu meinen Einsatzzeiten? Also das ist der eine Punkt. Und dann ist es natürlich absolut sexy oder es ist viel schöner auch die Aussicht, bei einem WM-Halbfinalisten der letzten WM mitspielen zu können, bei einer Mannschaft, wo man sagt, naja, die haben schon das Zeug, unter die besten, ständig unter die besten 8 oder sogar die besten 4 zu kommen. Da kommt dann einiges zusammen. Dann musst du gar nicht mehr so lange überlegen. Und das ist ja dann sozusagen ein selbstverstärkendes, ein self-fulfilling prophecy, so ein selbstverstärkender Moment, wenn es schon gut läuft, kommen die Guten natürlich auch dazu.
Ich musste nur sehr lachen, als ich nochmal daran dachte, als ich gestern auch das Spiel gesehen habe, das war jetzt kein gutes Spiel, aber trotzdem, wie unterschiedlich das dann laufen kann. Ne? 1998, da saß ich zusammen unter anderem mit meinem Kumpel und Knacki Gründungsmitglied Mitglied Asis, seines Zeichens Marokkaner. Und was hat der dann immer gejubelt, wenn da Mustafa Hadji auf dem Platz war?
Geiler Spieler.
Das war so ziemlich der einzige Star, den Marokko hatte, aber ein großer Star. Mustafa Hadji, toller Spieler, fantastischer Spieler, hat damals in Spanien gespielt, ich weiß gar nicht genau wo, war es La Coruña oder so, irgendwie egal. Und dann war es das aber eigentlich auch schon. Mustafa Hadji und dann hatten sie noch diesen fürchterlichen Keeper, Benesekri. Der konnte halt einfach gar nichts. Jetzt, wenn du heute so einen Satz hörst wie, und wieder einmal rettet Bono Marokko, dann denkst du, bin ich jetzt bei den Grammys 1998 oder ist es die WM? Und das ist natürlich eine ganz andere Mannschaft, die man da jetzt sieht. Die müssen sich nicht nur auf den einen Superstar Mustafa Hadji verlassen, der dann alles machen muss, sondern da sind halt auch noch ein paar andere. Du hast plötzlich das Gefühl, dieses Team kann wirklich etwas reißen. Also das ist schon echt was anderes. Da hat sich wirklich eine ganze Menge entwickelt. Wir müssen ja nochmal Werbung machen, wollen wir gleich nochmal ganz kurz über die Feinheiten der deutschen Nationalmannschaft sprechen. Da hat es ja nochmal ein bisschen was getan in den letzten Tagen. Also wir haben ja einiges erfahren nochmal.
Das können wir unbedingt machen und natürlich nochmal dezidiert über das Comeback der Argentinier im Spiel gegen Ägypten. Und auch, ich will noch einmal die Schönheit Lionel Messis preisen.
Dann machen wir das
nach einer kurzen Reklame.
Mein MML.
So, ich hab Hunger, Micky.
Ja, bei mir war das ja jetzt nur die letzten Tage. Ich hab Hunger. Was soll ich jetzt? Was soll ich denn jetzt?
Ich hab da was für dich, Mike.
Also, wir haben ja nun 30 Tage Turnier hinter uns. Und dann wissen wir, da gab es dann sehr, sehr viele Spiele. Die waren in der Nacht. Da kriegt man teilweise mal Hüngerchen. Jetzt war es so, ich habe ja 30 Tage lang nicht mehr die Bude verlassen, weil ich einfach nur Fußball geguckt habe. So, da habe ich geguckt, was habe ich im Schrank. Kannst ja auch nicht 30 Tage lang nur Haferflocken fressen. Und
Smarties und Reisnägel.
und der Typ, der mir sonst das Essen liefert, der hat gesagt, du bist im dritten Obergeschoss, ich habe die Knie kaputt, ich komme nicht mehr. So, also wann machst du dann? Und dann ist es doch wirklich sehr, sehr gut, wenn du also vernünftiges Essen daheim hast, was du dann aus der Tiefkühle holst, was aber halt eben gut schmeckt, wo die Zutaten schon behandelt werden, was auch mal eine gewisse Varianz bietet, wo du sagst, okay, ja, es ist tiefgekühlt, aber das kannst du jetzt mehrere Tage im Kühlschrank haben, dann machst du dir mal richtig was Leckeres. Prep My Meal heißt das Ganze und Prep My Meal heißt ja auf Deutsch so viel wie, mach mir mal mein Essen fertig.
So ist das. Und was es auch heißt ist, es ist Fertiggericht Deluxe. Im Gegensatz zu normalen Fertiggerichten enthalten die Fertiggerichte, also die Fertiggerichte Deluxe von Prep My Meal, keine zusätzlichen Zusätze und zugesetzte Zucker. Sie sind kalorienarm und nährstoffreich, haben gesunde Kohlenhydrate für Energie.
Lecker.
Für Energie,
Und für Alltag. Carbs für nachhaltige Recovery.
Ja, das ist so, hier, Leute, passt mir auf die Carbs auf.
Und Proteine. Proteine.
Ja, sicher.
Im Alltag ohne großen Aufwand, Peak-Leistung, das ist das Ziel. Und das liefert euch Prep My Meal Und insofern ist das auch ein perfektes Post-Workout-Meal. Das ist ja wiederum was Gutes für dich, Micky.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe das schon komplett in meiner Bauchtasche vorne. Da, wo Pietro Lombardi 3.000 Euro drin hat, habe ich das ganze Prep-My-Meal habe ich in der Bauchtasche. Da greife ich mit der Hand rein und ja, was denn, Lukas?
Für alle Hörer, die jetzt sagen, das ist ja total was für mich, aber kriege ich da vielleicht auch einen kleinen MML-Rabatt, wenn ich da erstmal reinfinden will? Pass auf, der Summer Sale von Prep-My-Meal läuft noch bis einschließlich Montag. Und mit eurem persönlichen MML-Code erhält die Community 15% Rabatt.
Nee.
Ja. Doch.
Ja.
Das ist ja unfassbar. Ist sogar,
ne? Ja, unter prepmymeal.com, wie gesagt, der Code ist MML. Insgesamt ist sogar eine Gesamtersparnis von bis zu 25% möglich.
Guck mal, bei einer 24er-Box zum Beispiel, da gibt es die XL-Gerichte schon ab 4,44 Euro pro Portion. Also Schalengerichte ab 7,46 Euro pro Meal. Übrigens nicht verwechseln. Schalengerichte, nicht Schalentiergerichte. Das gibt nicht jeden Tag Hummer und Taschenkrebs, sondern sind Schalengerichte.
Ich wollte woanders hin.
Ja, was denn bitte, Lukas?
Das sind ja ab 7,46, das sind ja Schalengerichte, die sich auch Schalker leisten können.
Oh Gott, Alter, mein Gott. Da wäre ich nie hingegangen, Lukas.
Niemals. Niemals. Ja. Prepmymeal.com. MML, der Gutscheincode, wie gesagt, bis Montag läuft der Summer Sale noch, also nix wie hinter und sichert euch euren Rabatt. Und mit dem gesparten Geld geht er einfach zu Mercedes-Benz.
So ist es.
Das ist doch eine Top-Idee, weil die Sommerpause ist ja nicht nur Turnierzeit, sondern auch Zeit der großen Wechsel- und Sommerneuzugänge, das wissen wir. Ne? Und das ist ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Stellplatz. GLB, A-Klasse, CLA, CLA, Shooting Break stehen alle zur Unterschrift bereit. Da stellt Mercedes-Benz die perfekte Viererkette auf. Augen auf, Jürgen Klopp. Ja. Hier hast du sie.
Also, es steht alles zur Einwechslung bereit. Du hast es gerade gesagt.
Machst wie Benzema, zahl den Benzabra. Verstehst du?
Es steht alles, du hast die Palette gerade genannt, zur Einwechslung bereit. Und wenn man nochmal ein bisschen genauer auf die Autos geht, A-Klasse beispielsweise, die vereint ja Sportlichkeit mit anspruchsvoller Technik. Der GLB, der neue GLB, spielt seine Stärke aus, hat ein geräumiges Interieur und ein maximal flexibles Sitzkonzept für bis zu 7 Personen. Also können wir hier bei MML tatsächlich noch 4 weitere Leute einladen.
So, und passend zur WM gibt es attraktive Leasing-Angebote und, Obacht, 2.000 Euro Gänsefüßchen Einwechselprämie. Habt ihr verstanden, ne? Kapiert ihr, ne? Was damit gemeint ist. Knick, knack. Da
so ist
Geld.
Es. Ja. Alles das, nix wie hin bei Mercedes-Benz.
Mein MML.
So, ich finde, also die Themen sind ja schon gesetzt. Wir reden jetzt natürlich gleich sehr wohlwollend und vor allen Dingen also verdient über Lionel Messi, der einfach ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ich möchte einmal nochmal den Finger hier in die Wunde legen und sagen, beim Reden über den Titel, vergesst mir Spanien und England nicht. Aber das nur am Rande.
Ja,
unbedingt. Also wir weiterhin, deswegen hängt das Trikot auch hinter mir, ist ja England unser Team. Es war ja auch schon vor einigen Monaten unser Tipp. Tuchel und Kane und Bellingham können diesen Titel holen. Es ist ja auch die Veredelung einer Zeit, also ähnlich wie bei den Deutschen, ich habe da mit meinem Freund Jürgen Hutter vor kurzem drüber gesprochen, ist ja ähnlich wie bei den Deutschen unter Jogi Löw. Diese Mannschaft kommt immer ins Halbfinale. Die spielt bei der Europameisterschaft 2 Finals. Die ist immer nah dran. Und man hat so das Gefühl, dieses Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kann diese Generation veredeln. Und Harry Kane holt das Ding mit England und wird dann natürlich auch Weltfußballer. Das haben wir vor ungefähr einem Jahr schon mal so in den Äther gepustet bei MML und in der Hoffnung, dass das so wird. Sie sind auf jeden Fall einer der Top-Favoriten, was jetzt auch klar ist. Ich meine, das Feld wird immer dünner. Und mit Blick auf eben jenes Feld, jetzt auch mit Blick auf ein mögliches Halbfinale, nochmal eine Beobachtung. Ich hatte ja Montag gesagt, Nature is healing. Am Ende ist es wie in der Champions League. Die besten 8 setzen sich durch. Maximal gibt es so eine halbe Überraschung. In der Champions League war es Bodo Glimt, hier sind es die Norweger, da gibt es einige Parallelen. Ich finde ja, sollte sich jetzt Spanien gegen Belgien durchsetzen und die Engländer, und das wird schwer genug gegen Haalands Norweger, und am Ende dann auch noch Argentinien gegen die Schweiz, wo ich übrigens glaube, das sollte, wenn da nicht was Irres passiert, wenn Granit Xhaka nicht nochmal die ganz große Sense rausholt, sollte das dann hast du ja am Ende Spanien, England, Frankreich und Argentinien in einem Halbfinale. Und selten hat dann ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft auch die tatsächliche Stärke und die tatsächlichen Kräfteverhältnisse im Weltfußball so wiedergespiegelt.
Ja,
ja.
Also Konjunktiv, aber.
Ja, total. Aber sag mal, was ich in meinem privaten Umfeld, das natürlich mindestens genauso ahnungslos ist wie ich, häufiger höre, ist jetzt immer dieses: Ah, warte mal ab, Norwegen wird Weltmeister. Da, also, du merkst, die lassen sich von der Euphorie tragen, von Haaland, von dem Paukenschlag, von dem Rudern, von diesem islandartigen Hu. Und dass jetzt viele Leute sagen, ja, pass auf, Norwegen wird Weltmeister. Ich glaube das nicht. Ich glaube, zum ganz großen Wurf wird es nicht reichen. Aber du merkst, und das ist ja auch das Schöne an einem solchen Turnier, dass diese Euphorie funktioniert, dass die Leute sich gerne mitreißen lassen von diesem einen Team aus Underdogs, die dann so Hollywood-artig, jetzt haben sie auch noch mittels AI, haben sie auch noch Haaland zum Techno-Viking gemacht. Dieses Video geht jetzt gerade rum. Und also das, du merkst, das ist ja das Schöne am Fußball, er kann ja dann die Leute auch begeistern, auch die, die vielleicht ein bisschen fachfremd sind und dann sofort sagen, jetzt wird Norwegen Weltmeister. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, England wird sich am Ende aufgrund der von mir heute schon angeführten Punkte durchsetzen. Aber es ist ja schön, dass es das gibt und gleichzeitig merke ich, wie mich so eine kleine Traurigkeit umflort, so wie gestern auch, da ich dachte, ja scheiße, es ist ja schon Viertelfinale und das bedeutet ja, dann steht ja schon der erste Halbfinalist, dann ist es ja fast vorbei und das bereits nach 30 Tagen, so, ne?
Ja. Das ist witzig, dass du das sagst, man hat immer, insbesondere in dieser Phase, wenn diese elendig lange Gruppenphase da läuft, denkst du, um Gottes Willen, wie lange soll dieses Turnier eigentlich laufen, und dann kommst du in die, Achtung, Crunch Time.
Mit den US-Boys.
Und denkst, ich hatte genau das gleiche Gefühl und dachte, das ist auch schade, bald ist es schon vorbei.
Normalerweise dieses Mal hatte es mich nicht so sehr, weil da merkst du, es sind dann halt eben dann doch auch 30 Tage, an denen immer gespielt wurde. Normalerweise ist immer der erste spielfreie Tag dieser Blues wie nach 2 Wochen Ferienlager, wenn du wieder zu Hause bist, wo du so ein bisschen traurig wirst. Das war diesmal nicht so. Ich habe auch gemerkt, wie Zeigler und Köster nach ungefähr 28 Tagen Dauersendens eine gewisse Erleichterung erfahren haben, dass sie mal einmal einen Tag frei hatten. Aber es ist schon so, dass ich jetzt merke, oh scheiße, jetzt geht's schon Richtung Halbfinale, dann ist es ja bald vorbei. Wenn du mich fragst, das Turnier könnte auch gerne noch 4 Wochen weitergehen. Ja. Gianni Infantino, und wir wissen, du hörst Fußball MML, du bist Riesenfan. Warum denn nicht mal eine WM mit 64 Teams? Warum immer nur klein denken? Warum, Gianni Infantino? Warum immer so? Ja.
Zeigt nicht diese Wehmut, dass es ein sehr gutes Turnier ist?
Es ist ein gutes Turnier.
Auch wenn man immer wieder denkt, da kommt der Trump, da ist der Infantino, und von außen wird so viel, jetzt sind wir wieder beim Kot, wird mit so viel Kot geschmissen. Also es so viele Neben- und Störgeräusche, aber der Fußball im Kern lässt sich nicht kaputt kriegen. Also das, warum wir das schöne Spiel auch lieben. Also die Schlussphase Argentinien gegen Ägypten. Der Wahnsinn England gegen Mexiko. Aber eben auch so ein Spiel der Belgier gegen die USA. Und dann gestern Frankreich gegen Marokko, dieser Glanzmoment von Mbappé. Da siehst du dann halt auch, dass der Fußball nicht kaputt geht und eine große, große Resilienz hat gegen die Einflüsse von außen. Das ist auf der einen Seite was Schönes, weil man das mitnimmt und sagt, okay, das Spiel lässt sich nicht zerstören. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein ganz schlechtes Zeichen, weil du merkst, okay, die da oben, wir sagen es jetzt mal so pauschal.
Was können
die dem Fußball noch alles antun? Und wir gucken ja trotzdem weiter.
Aber ich glaube, es fing auch schon, wenn ich das sagen darf, es fing, glaube ich, auch schon an mit der Vorrunde, ne? Also mit der Gruppenphase, weil viele ja gesagt haben, um Gottes Willen, das werden grauenvolle Spiele, jetzt ist aufgeblasen. Jede Thekentruppe darf mittlerweile zur WM. Und da hat es dann eben schon angefangen, dass wir in der Gruppenphase schon bereits wirklich tolle Spiele gesehen haben und auch unter anderem ja mit Kap Verde eine Überraschungsmannschaft.
Hätten wir vermutlich nie gesehen, wenn es diese aufgeblähte. Also wenn ich eine Sache wirklich zu kritisieren habe an der WM mit 48 Teams, dann ist es gar nicht der Umstand, dass da 48 Teams sind, weil dann würden uns nämlich Mannschaften wie Cabo Verde, Profis sagen Cabo Verde, die würden uns die Blauen Nähe haben, wieder ihre Schwingen. Nein, dann würden die ja irgendwo in der Qualifikation versteckt, wir würden die nie sehen. Und es wäre schade. Was ich kritisch sehe, ist, dass durch diesen Modus, dass halt die viele Gruppen Dritte weiterkommen, dass halt bei vielen Teams ab dem zweiten Spiel im Grunde genommen schon das Spiel eingestellt wird, weil man im dritten Spiel schon nichts mehr zu gewinnen hat. Und das tut dem Spiel nicht gut. Das ist der zentrale Punkt, den ich zu kritisieren hätte an einem Turnier, wo du so viele Teams hast. Ansonsten gibt es einige Dinge, die ziehen sich bis ins Viertelfinale ein. Also sagen wir es mal so, dass das argentinische Schiedsrichtergespann rund um Schiedsrichter Theo auch nochmal versucht haben, so viel Einfluss zu nehmen, dass also bitte nach Möglichkeit Frankreich nicht weiterkommt. Das hat man dann an einem Elfer gesehen, den Mbappé zu schießen hatte. Und der argentinische Schiedsrichter hat also wirklich nach Leibeskräften versucht, Mbappé zu verwirren mit Verzögerungen, mit allem. Dass also der argentinische Schiedsrichter nicht nur persönlich mit der Hacke versucht hat, den Elfmeterpunkt kaputt zu machen, das ist wirklich alles. Da stellt man sich schon manchmal nochmal die ein oder andere Frage.
Aber man muss trotzdem sagen, ansonsten hat er fantastisch gepfiffen.
Ja, das stimmt schon. Ja,
die also haben sich nicht das zu Schulden kommen lassen.
Ja, gar nichts.
Wie Oliver Baumann hat Argentinier, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ne?
Reden wir noch mal ganz kurz über Messi. Reden wir auch deshalb über Messi, weil ich in, um das auch mal zu sagen, in ich glaube 2,5 Jahren wirklich immer auf die Mütze bekommen habe, weil immer wenn ich gefragt worden bin, welches der beste Spieler ist und wer denn in diesen KI-Rankings und so weiter und so fort ganz vorne liegt, habe ich immer Messi geantwortet. Und Messi war tatsächlich...
Dafür hast du KI gebraucht?
Nein, aber es ist... Ich will auf was anderes hinaus. Ich will auf den Punkt hinaus, dass ganz viele dann immer gesagt haben, ja, vergiss es, Messi, der spielt in der MLS, das ist ja gar keine richtige Liga mehr, da müssen die Daten in irgendeiner Art und Weise nicht stimmen. Und dann kommt einfach irgendwie so dieses Turnier, wo wir ja auch nochmal den Kontrast, ich muss immer dazu sagen, nicht vergessen, Cristiano Ronaldo 3 Jahre älter als Lionel Messi, aber trotzdem, du siehst diesen harten Kontrast zwischen diesen beiden Spielern, die sich jahrelang quasi um die Krone des Fußballs duelliert haben und dann lässt Lionel Messi einfach mal gar keine Fragen offen, wer überhaupt der beste Spieler der Welt ist.
Der ist vielleicht... Cristiano Ronaldo ist vielleicht 3 Jahre älter, Mike, aber der weiß, wer Ikimel ist.
Ja, das stimmt.
Also, und, ja, nein, das aber stimmt es ist also, Messi ist Fußball. Das habe ich gedacht nach diesen 3 Toren der Argentinier am Ende gegen Ägypten. Das ist Fußball in Reinform. Auch dieser Instinkt und die Technik, dort zu sein, in einem Spiel, das ihm nicht viel Platz gelassen hat, und dieses 2:2 zu erzielen. Und vor allen Dingen, und dann passiert etwas, was man ihm ja gar nicht zutraut, die pure Emotion, dieser Gewaltausbruch in diese
Androide, der plötzlich anfängt zu weinen,
wird menschlich. Er weint am Ende vor Erleichterung, aber selten hat er ein Tor derart bejubelt wie dieses 2:2 da, weil man hat gemerkt, der hat schon gezweifelt, der hat zwischendurch gedacht, das ist jetzt das Ende gegen Ägypten, also in einem Achtelfinale, das kann ja nun wirklich nicht sein. Und es ist wirklich der pure Fußball. Also Ronaldo ist ein unglaublicher Fußballer und eine Wahnsinnstormaschine. Aber man hat ja auch immer das Gefühl gehabt, dass er sich das auch, was ja nicht schlecht ist, aber durch eine unglaubliche Verbissenheit erarbeitet hat. Mhm. Also das ist eben der Spieler, der da noch 3000 Mal aufs Tor schießt und der noch 6000 Sit-Ups macht und deswegen sich dahin gearbeitet hat. Messi hat das einfach in den Füßen. Und deswegen ist es auch immer noch da. Und ich habe ein wirklich tolles Interview mit Jorge Valdano in der Süddeutschen gelesen dazu und möchte es ganz kurz mal zitieren, weil das sind die schönsten Worte, die ich über Messi in den letzten Jahren gehört habe. Also es ist ein Interview, das beginnt mit eine andere Erkenntnis dieses Turniers. Es ist eine Helden-WM geworden, wie wir ja auch schon besprochen haben. Ja, sagt Valdano, die großen Talente haben ihren Status bestätigt. Man muss nur auf die Torschützenliste schauen und weiß, wer ist. Sind Sie davon überrascht? Es ist unglaublich, in welchem Ausmaß das Talent in einem Fußball, der sich so stark zugunsten von Taktik und Physis verändert hat, weiterhin den Unterschied macht. Die Größe des Talents zählt immer noch mehr als die Größe der körperlichen Voraussetzungen. Sogar das Talent im Zeitlupentempo, wie das von Messi, dieses gehende Talent, das über den Platz läuft und nach einem halben Meter Raum sucht, nach einer halben Sekunde Zeit. Und wenn er sie findet, entsteht entweder Gefahr oder direkt ein Tor. Bei Messi ist es umso überraschender, als er 39 Jahre alt ist, oder? Es gab in Argentinien einen einarmigen Magier namens René Lavant, der mit nur einer Hand einen Trick vorführt. Jedes Mal, wenn er den Trick beendet, sagt er, langsamer geht das nicht. Und dann führt er ihn noch einmal etwas langsamer vor und sagt wieder, langsamer geht das nicht. So ergeht es mir von WM zu WM mit Lionel Messi.
Toll. Eine einzige Sache, und ja, die finde ich an Messi ehrlicherweise auch magisch. Wie kann ein Fußballer, der nach allgemeinem Bekunden der beste Fußballer aller Zeiten ist, langsam wird man sich ja doch einig darüber. Ja. Und Cristiano Ronaldo hat seinerseits alles dazu beigetragen, diese Frage auch endgültig zu beantworten. Vielen Dank auch dafür. Wie kann es sein, dass ein derart hochveranlagter Fußballer so häufig Elfer verschießt? Es ist mir unerklärlich. In einer solch für den Stürmer komfortablen Situation, vor allen Dingen für jemanden mit seinen Voraussetzungen, wie kann das sein, dass der in solcher Regelmäßigkeit Elfer verschießt? Es will mir nicht in den Kopf. Ist er unterspannt in der Situation? Ich kann es mir nur mit Unterspannung erklären.
Ach, anderer Gedanke noch. Ist euch mal aufgefallen, das ist mir jetzt das zweite Mal passiert. Einmal bei Hertha mit Rehse und einmal jetzt mit Mbappé.
Ja, Rehse und Mbappé sind sehr nah beieinander.
Es ist mir zweimal passiert, du schaltest in eine Fußball-Live-Übertragung und du siehst ein Gesicht in Großaufnahme und du weißt sofort, es ist ein Elfmeter. Es gibt gerade, ohne einen Kontext zu haben, ich habe gestern ein bisschen später eingeschaltet, Marokko gegen Frankreich, und ich habe in der Sekunde eingeschaltet, es ging ja sehr lang, als Mbappé für den Elfmeter bereitstand. Und ich schaltete den Fernseher an und man sah nur das Gesicht von Mbappé in Großaufnahme. Und du weißt sofort, da wartet einer auf den Elfmeter. Das ist ganz komisch, das ist eine andere Mimik. Mhm. Das ist, weil dieses Warten, Stehen... Weil diese Anspannung im Gesicht, und die hat Mbappé auch gehabt. Du hast ihn gemerkt, wie ihn das genervt hat, dass es so lang gedauert hat. Und dann hat er ja eine bessere Rückgabe fabriziert.
Ist richtig.
Und ich glaube, bei Messi, der ja nach Valdano, um diesen halben Meter sucht, diese halbe Sekunde durch die Lücke, für den ist das, glaube ich, einfach zu viel Platz.
Das meine ich halt. Der ist einfach Zeit. Gedanklich, der ist unterspannt. Das ist nicht sein Spiel. Nee. Aber das sollte ihm jetzt, das Problem ist halt, wer von den Argentiniern sollte ihm sagen, pass mal auf, Messi, du gibst jetzt mal die Kugel leer, das ist nichts für dich. Ne, das ist halt ein bisschen.
Aber wenn ich noch richtig informiert bin, außer ich habe mich verzählt, hat doch Lautaro Martinez noch kein WM-Tor. Und der ist ja durchaus wichtig für das Team. Den könnte man doch auch mal schießen lassen.
Ja. Exakt, ja.
Interessanterweise ist ja, versuchen sich eben die Weltklasse-Stars alle daran, Elfmeter flach zu spielen. Und ich habe immer das Gefühl, dass es deutlich mehr Risiko ist, wenn du versuchst, eben in diese Lücke reinzuspielen, in die der Torwart nicht mehr reinkommt. Ja. Das ist das eine. Das würdest du doch locker, wenn du einfach eben nicht flach, sondern so ein Ticken überhalb hoch spielst, würdest das Risiko doch total minimieren, deinen Elfmeter zu verschießen.
Die geilsten Elfmeter sind doch auch diese Kane-Elfmeter, die er einfach oben reinknallt.
Naja, der geilste Elfmeter ist der, den Nick Woltemade in der ersten Saisonhälfte für Newcastle geschossen hat. Dummerweise hatte er sich daran nicht mehr erinnert, als er selber angetreten ist gegen Paraguay. Das ist eine andere Geschichte. Da ich jetzt zum Kölner treffen muss, ihr Mäuse, werden wir
höchstwahrscheinlich in den Daily. Ich bin wie Mickey Beisenherz. Ich muss jetzt in den nächsten Podcast.
So, mein Lieber, der Flieger nach Hollywood, er geht leider, er tritt jetzt auf im ZDF MoMA Café, er hat sich die Hose schon ausgezogen, er wird jetzt mit dem Fotzen-Rap das Publikum begeistern. Also bitte, meine Damen und Herren, halten Sie die Orthese fest, lassen Sie die Bandage festgezurrt, liebes MoMA Café Publikum. Jetzt kommt er hier bei Fußball Icky MML und es ist...
Was denn? Achso, Entschuldigung, ich habe mich davontragen lassen. Wir reden dann nächstes Mal darüber, wie Jürgen Klopp den DFB umbaut und natürlich, wie Leon Goretzka gemobbt wurde während seiner Zeit im Teamquartier. Darüber wird zu reden sein, meine Damen und Herren.
Das alles ja schon am kommenden Montag.
Das ist richtig.
Also ne, Samstag, Sonntag, Montag, dreimal schlafen. Dann gibt es auch schon wieder MML mit allen absolvierten Viertelfinals. Dann wissen wir auch, wer im Halbfinale steht und können auch darüber sprechen. Darauf freue ich mich sehr.
Freue ich mich auch drauf. Ich werde mir im Trikotshop in Palma, werde ich mir bis dahin natürlich ein neues Trikot gekauft haben. Ist ja völlig, ein neues, altes Trikot gekauft haben.
Selbstverständlich.
Und dann werde ich wahrscheinlich, weil ihr wisst ja, ich bin ja da auch ein bisschen gierig, Und weil da nichts Vernünftiges angeboten wird, ich aber unbedingt eins kaufen will. Man kennt ja diese Wut, die wir ja sonst immer nur bei 44 Trikots haben, bei Siad, wenn man sich dann im Zweifel ein 1860 Trikot kauft, weil man nichts anderes findet. Ich werde mir dann einfach für 580 €, werde ich mir dann wahrscheinlich irgendwie so ein räudiges Trikot geholt haben von Alexander Mostovoy, Celta Vigo. Einfach nur, damit ich irgendwas habe.
Weil du es kannst.
Weil ich es kann. Weil ja. ich es kann. Also.
Absolut.
So. Habt euch lieb, ihr Rabauken.
Wir sind gespannt auf dein Trikot, freuen uns auf Montag und wünschen euch natürlich fantastische Viertelfinalspiele. 3 sind noch dabei und so dementsprechend hören wir uns Montag wieder.
Da freue ich mich drauf. Macht's gut. Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.